Herzlich willkommen, Heiko Philippin vom Universitätsklinikum Freiburg. Ich freue mich sehr, heute Sie zu begrüßen, weil Sie eben ein Experte sind, was die ophthalmologische Entwicklungsarbeit betrifft.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, wenn Sie uns was erzählen über Ihre neuesten Abenteuer in Afrika. Sie sind ja auch speziell engagiert auf dem Fachgebiet Glaukom in Afrika. Was machen Sie da genau und wie sieht das aus?
Ja, wenn Sie jetzt direkt nach dem Neuesten fragen oder aktuellen, meine nächste Reise in wenigen Wochen oder eigentlich schon Tagen wird mich in den Norden Tansanias führen, Moshi. Da gibt es eine größere Uniklinik quasi, das Kilimanjaro Christian Medical Center. Und mit der Augenabteilung haben wir auch hier an der Klinik für Augenheilkunde eine Partnerschaft. Und da habe ich gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin, die dort Oberärztin ist, Gelder eingeworben für ein Projekt, um die Versorgung der Bevölkerung in Kilimanjaro-Region mit Glaukom zu verbessern. Und die Kollegin macht damit auch ihren PhD, um eben dann auch dort quasi die Professorenlaufbahn dann einzuschlagen. Das wäre so das Aktuellste, was mich jetzt auch wieder dort hinführt.
Sehr schön. Was treibt Sie an, sich auf dem Gebiet des Glaukoms ausgerechnet dort zu engagieren? Das machen Sie ja schon eine ganze Weile.
Also insgesamt sind ja quasi 90% der Menschen mit Sehbehinderungen von Erkrankungen betroffen, die sich entweder vermeiden lassen oder behandeln lassen. Und die meisten, also auch 90% tatsächlich dieser Menschen leben ja in Entwicklungsländern oder in einkommensschwachen Regionen. Und das ist natürlich eine Riesenchance, was mich letztlich auch antreibt, eben diese Chance zu nutzen. Und Glaukom gehört da zu den häufigsten Erkrankungen, also neben Traumstraße, Katarakt und auch Refraktionsfehlern, unkorrigierten Refraktionsfehlern, kommt dann schnell das Glaukom, ist aber gleichzeitig schon sehr komplex. Bei der Katarakt wissen wir relativ genau, was es zu tun gibt, auch natürlich bei den Refraktionsfehlern. Aber Glaukom ist schon noch sehr komplex und herausfordernd. Und das fand ich so einfach ein sehr spannendes Thema, was auch, sage ich mal, vielleicht besonders auch Engagement braucht. Und deswegen ist es schon länger so mein Steckenpferd.
Ja, also bei der die Herausforderung bei der Behandlung von Glaukom in den Ländern des globalen Südens, die sind ja sehr vielschichtig. Das geht dabei los im Sinne von, die Bevölkerung weiß gar nichts über die Krankheit, sucht dann Hilfe, wenn es schon viel zu spät ist, bis zu den grundlegenden medizinischen Versorgungsmöglichkeiten. Wo setzt man denn dann genau an, damit die größte Hebelwirkung entsteht? In diesem Cocktail aus Schwierigkeiten.
Ja, genau. Also im Grunde die zwei Hauptherausforderungen sind zum einen, die Patienten kommen zu spät und dann ist eben die Behandlung auch lückenhaft. Und wenn wir jetzt für den Patienten selber, eigentlich gibt es dann da auch nur selten eine One-Size-Fits-All-Lösung oder die allgemeine Patentlösung für alle Patienten. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, wenn die Patienten sich mal vorstellen, wie es optimalerweise für sie weitergeht. Und um Patienten früher zu finden, versuchen wir dann halt verschiedene Möglichkeiten zu finden, vielleicht günstiger Untersuchungen durchzuführen, auch im telemedizinischen Bereich eben, dass die wenigen Kliniken, die es gibt, dass die auch mehr Möglichkeiten haben, auch in entlegenen Regionen über Satelliteneinrichtungen sozusagen Patienten auch untersuchen zu lassen oder dass man allgemeine Gesundheitsstationen eben mit Geräten oder so versorgt, die dann auch früher das Glaukom decken könnten, natürlich auch neben anderen Erkrankungen. Der Haupthebel aber, wenn Sie danach fragen, der Haupthebel ist eigentlich die Ausbildung, dass wir uns eben einfach in der Ausbildung von Kollegen dort mehr einbringen, dass mehr Kollegen vor Ort die Versorgung leisten können, mehr Kollegen vor Ort operieren können. Und damit letztlich auch mehr Patienten mit Glaukom und vielen anderen Erkrankungen dann gut behandelt werden.
Was haben Sie persönlich schon erlebt, wenn es jetzt um die Überbrückung des Unterschieds von der hochentwickelten Medizin und dieser Pionierarbeit ging? Da haben Sie sich ja schon über ein Jahrzehnt lang mit beschäftigt. Was sind da sozusagen die größten Kulturschocks oder auch die Dinge, die wir als westliche, hochzivilisierte Mediziner jetzt gar nicht auf dem Schirm haben?
Ja, also was schon immer wieder sehr hart ist, zu erleben, wie wenig einfach die Menschen dort überwiegend zur Verfügung haben, mit in welchen Verhältnissen die leben. Also viele sind auch trotzdem, die sind jetzt nicht immer natürlich per se unglücklich, aber gerade wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, ist es schon sehr, sehr hart oft. Und das ist natürlich auch hart dann mitzuerleben, wenn man weiß, da hätte man mehr machen können. Und es hat halt leider nicht stattfinden können, aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, also sag ich mal, manchmal die Armut, mit der man da konfrontiert wird, das ist schon immer wieder hart. Genau. Und die medizinische Ausstattung, ist an und für sich natürlich auch schwankend, aber die ist schon durchaus, also gut. Ich habe ja insgesamt 12 Jahre in Ostafrika gearbeitet, als Mitarbeiter der CBM, und wir waren eigentlich jetzt, sag ich mal, medizinisch immer auch gut ausgestattet und konnten gut Arbeit machen, und da waren wir auch nicht die Einzigen. Natürlich gibt es da Schwankungen, da haben Sie schon recht, und natürlich gibt es da auch noch mal vieles anderes, was wir hier jetzt in Deutschland zur Verfügung haben, was dort vielleicht nicht so zur Verfügung steht. Aber insgesamt konnten wir sehr gute medizinische Arbeit machen. Sonst wäre es natürlich auch noch schwieriger.
Wie behandelt man Glaukom jetzt in einem Land wie Tansania, wenn jetzt alles etwas schwieriger ist? Von Medikamenten bis zu Adhärenz, bis zu sicherstellen, dass man den Patienten kontrolliert kriegt, die Entfernungen etc.
Ja, also auch da ist es meistens so, dass man sich einfach dem Patienten widmen muss, der vor einem sitzt, und dann manchmal auch noch den 2 Augen, die auch unterschiedliche Lösungen brauchen. Und ja, wie Sie schon anklingen lassen, natürlich ist oft die Entfernung ein Thema, und auch die Ressourcen sind ein Thema. Und dann läuft es meistens darauf raus, dass man eben mit auch Augentropfen anfängt, wie hier. Aber da ist die Auswahl nicht ganz so groß. Aber Timolol-Augentropfen sind eigentlich immer zur Verfügung. Prostaglandine auch, je nachdem, wenn Versicherungsschutz besteht, was erfreulicherweise auch immer häufiger ist, hat man dann auch mehr Möglichkeiten. Oder auch eine Laserbehandlung. Wir haben ja auch eine Studie durchgeführt zur SLT, die sehr erfolgreich war, im Sinne von der Drucksenkung bei Patienten dort. Auch das ist eine Möglichkeit für größere Zentren, die SLT dann anzubieten. Auch bei entsprechenden Behandlungszahlen kann man das auch kostendeckend und trotzdem relativ günstig dann anbieten oder über die Versicherung abrechnen. Aber bei manchen Patienten ist es dann so, dass man einfach relativ rasch auch drucksenkend operieren muss, wenn man weiß, die Chancen, dass da regelmäßig Augentropfen genommen werden können, sind relativ gering, dass man dann doch früher auch operiert. Und da steht dann meistens eben der Goldstandard eigentlich zur Verfügung, die Trabekulektomie, die auch nicht viel an Ressourcen benötigt, im Wesentlichen eben der Faden und die Expertise natürlich auch. Und mit der wir auch schon auch relativ gute Erfahrungen machen. Nachsorge ist natürlich schon zunächst wichtig, aber dann ist das schon auch eine gute Möglichkeit. Aber auch da wieder ist wichtig, natürlich mehr Kollegen auszubilden, die dann auch die Operation gut durchführen können, und anderes.
Ich habe über den Katarakt gelesen, dass in Afrika sozusagen dann Spätstadien operiert werden, die jetzt deutsche Ärzte hier niemals zu Gesicht bekommen würden. Wie ist das dann beim Glaukom? Unterscheiden sich da die Phänotypen oder die Dinge, die da auftreten? Inwiefern unterscheidet sich das von dem, was Sie von hierher gewohnt sind?
Ja, das ist schon tatsächlich so, dass also allgemein die meisten Augenerkrankungen, die man dort sieht, als schon viel, viel weiter fortgeschritten sind als jetzt hier. Wobei es da durchaus Überschneidungen gibt. Jetzt hier an der Klinik in Freiburg sehen wir auch leider natürlich Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom. Und dort ist aber der Anteil viel, viel höher, dass das Glaukom schon sehr weit fortgeschritten ist. Also oft leider schon ein Auge also komplett verloren und ein Auge eben auch schon deutlich, das zweite Auge deutlich eingeschränkt. Das sieht man hier schon sehr selten und es ist dort relativ häufig, meistens eben, weil es doch für Patienten relativ teuer ist, überhaupt zur Klinik zu kommen oder manchmal auch, weil das Wissen eben nicht da ist, dass man was machen könnte, zumindest ja die Sehverschlechterung herauszuzögern. Und da ist es insgesamt schon so, dass die meisten Erkrankungen eben in fortgeschrittenen Stadien ja, da quasi zu sehen sind. Die Typen, das hängt tatsächlich so von der Ethnie auch ab. Es gibt dann Ethnien mit, wo zum Beispiel eine Form dieses Pseudoexfoliationsglaukoms sehr häufig ist. Andere wiederum haben sehr häufig einen hohen Druck oder in manchen Bevölkerungsgruppen sind die Patienten auch allgemein jünger als zum Beispiel hier. Aber es gibt auch dann Bevölkerungsgruppen, da ist das Spektrum jetzt von den Untertypen relativ ähnlich wie hier.
Wie sieht denn jetzt gerade die Klinikoperation zwischen Freiburg und Tansania aus? Und was haben Sie jetzt schon gemacht, um Kolleginnen und Kollegen auszubilden?
Also wir haben hier ja in Freiburg zwei Partnerschaften neben anderen Kliniken in Deutschland, die auch ja, einige Partnerschaften haben. Insgesamt ist es, finde ich, ein sehr attraktives und tolles Modell, um voneinander zu lernen, aber auch eben sich im Bereich Ausbildung und auch Forschung zu engagieren. Bei uns ist es so, dass wir schon länger eine Partnerschaft haben mit dem Kilimanjaro Christian Medical Center, eben wo ich selber auch 9 Jahre gearbeitet habe im Norden Tansanias. Und dort, dass eben Kollegen dort zu Besuch waren, im Prinzip dann auch im OP oder in der Ambulanz mit unterrichtet haben, oder wir auch teilweise dann Kollegen hier auch schon hatten, mehr dann für ein Observership, genau. Und ein Projekt, das hatte ich ja vorhin schon kurz beschrieben, ist jetzt auch zum Beispiel, dass eine Kollegin eben dort verschiedene Forschungsprojekte durchführt, auch jetzt für ihr PhD. Und ich bin einer sozusagen der Betreuer dann für ihren PhD. Ich habe selber einen PhD auch gemacht. Und dass eben so verschiedene Möglichkeiten sind, sich dann auszubilden. In Ghana haben wir auch eine Partnerschaft an der University of Cape Coast. Dort helfen wir oder haben wir gemeinsam mit den Kollegen auch Gelder eingeworben von der Velux-Stiftung, um ein Elektrophysiologie-Labor bzw. so ein Vision Science Lab aufzubauen. Und das hat eigentlich auch angefangen, dass ein Kollege von dort, der Dr. Enyamorni, hier seinen Postdoc gemacht hat, nachdem er ein PhD in England schon gemacht hatte, bei Professor Heinrich hier in der Elektrophysiologie und dann daraus eben das Projekt, die Partnerschaft gewachsen ist. Der Dr. Morne ist jetzt zurück, schon länger, ist dort auch jetzt Abteilungsleiter in der Optometrie und ja, haben wir jetzt eben die Partnerschaft vor allem, um dort eben den Aufbau des Bereichs Sehforschung dann zu unterstützen. Und meistens ist es ja auch so, dass eben Forschung und Ausbildung Hand in Hand gehen. Das ist natürlich dann auch dort mit dem Unterricht für Medizinstudenten, würde ich sagen, mit dem Unterricht für Assistenzärzte, die dann auch natürlich auch von solchen Projekten profitieren.
Ist die Ausbildung zum Augenarzt in Tansania vergleichbar mit dem, wie wir hier in Deutschland vorgehen?
Insgesamt schon, aber natürlich gibt es da Unterschiede. Also jetzt zum Beispiel in Tansania, was Sie jetzt ansprechen, am KCMC haben wir uns so eine Mischung verschiedener Lehrpläne orientiert. Es war eine 4-jährige Ausbildung, die natürlich auch sehr starken Fokus darauf hat, dass alle dann auch Katarakt operieren können. Und auch eben die Trabekulektomie und Ähnliches durchführen können, aber eben etwas kürzer als in Deutschland. Dann zu den 4 Jahren hat auch eine Forschungsarbeit gehört. Das ist dann, was ja hier schon oft im Medizinstudium stattfindet und dann später in der Assistenzausbildung auch einzelne Studien vielleicht noch durchgeführt werden, aber es ist jetzt nicht Teil des Curriculums. Also gibt es schon Unterschiede, aber dort eben waren die auch insgesamt sehr, sehr motiviert und das fachliche Niveau war auch hoch mit den Standardlehrbüchern, die wir hier auch einsetzen, die wurden genauso natürlich die englischen Varianten auch dort eingesetzt.
Okay, das heißt, wer in Tansania einen Augenarzt, Facharzt hat, der kann sozusagen schon die gängigsten Dinge machen, wie Katarakt oder Glaukom. Der kann also schon Hand anlegen, um Menschen zu helfen.
Ja, also das auf jeden Fall. Erfreulicherweise gibt es auch immer mehr Möglichkeiten dort, die Ausbildung zum Augenarzt zu machen. Also anfangs war es im Wesentlichen das KCMC, was ja auch schon lange auch ein Partner der CBM ist, die auch da auch Stipendien ja vergibt für die Ausbildung. Aber inzwischen ist es zum Beispiel auch immer mehr Muhimbili oder auch Kollegen in Mwanza, die jetzt sich beworben haben, auch die Ausbildung durchzuführen. Was auch schön ist, die meisten dann auch, die dort arbeiten, sind quasi auch von KCMC ausgebildet worden. Also, dass man auch sieht, dass jetzt die Leute, die vor Ort ausgebildet wurden, jetzt selber Landsleute sozusagen ausbilden und sich so auch, also weil sie das schöne Wort Hebel schon benutzt haben, der Hebel sich nochmal weiter verstärkt.
Das ist ja wunderbar. Was haben Sie persönlich jetzt mal gelernt auf Ihrer Reise oder bei Ihrem Wirken, bei Ihrem langjährigen Wirken dort? Was haben Sie als Arzt und Mensch mitgenommen?
Ja, also natürlich vieles, kommen viele Gedanken. Also insgesamt, ja, was ich eingangs schon erwähnt habe, wir als Augenärzte haben schon eine tolle, sage ich mal, Fachrichtung mit Riesenchance auch in Deutschland, aber auch eben weltweit Blindheit, Sehbehinderung zu vermeiden, zu verhindern, zu heilen. Das ist schon sehr faszinierend und das ist dort natürlich auch eine tolle Erfahrung, das so erleben zu dürfen, und Kollegen dann auch auszubilden. Und ja, das vielleicht auch so menschlich, was man dort viel, finde ich, lernen kann, ist aber auch der Wert von Familie, von Zusammenleben, von Gemeinschaft, der sehr hoch gehalten wird. Was vielleicht Bereiche sind, wo ich manchmal denke, hier, da können wir uns auch eine Scheibe davon abschneiden. Also es geht so in alle Richtungen. Insgesamt haben wir dann auch dort also wir sind zu zweit damals ausgereist also ja, vor vielen Jahren. Und dann zu sechst wiedergekommen, auch für uns als Familie war das eine wertvolle Zeit und tolle Zeit. Und unsere Kinder schwärmen auch noch heute davon, einfach in einer ganz anderen Welt auch aufgewachsen zu sein. Und natürlich, jede Welt hat ihre Vor- und Nachteile. Aber insgesamt war es schon sehr wertvoll. Und gerade eben auch bis heute die Beziehungen und Freundschaften, die wir haben, das damals zu erleben.
Ja, klasse. Mich interessiert jetzt noch, wir hatten es vorhin im Vorgespräch von den kreativen Modellen, mit denen die Afrikaner dann einfach versuchen, die Kompetenz möglichst breit zu streuen, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Ich bin gestolpert über das Modell der iNurse. Können Sie mal erklären, was ist da jetzt, ich sage jetzt mal, zwischen dem Augenarzt und anderen helfenden Menschen da noch für Abstufungen gibt, die wir hier so gar nicht haben oder kennen.
Genau, also den Augenarzt gibt es ja quasi dort auch, den Ophthalmologen und dann aber solche anderen Kader, zum Beispiel Assistant Medical Officers oder auch Cataract Surgeons, die haben auch eben immer so leicht andere Bezeichnungen, je nachdem in welchem Land, die dann eben fokussiert auf die drängendsten Probleme in der Ausbildung haben, die dann aber auch kürzer ist, die dann zum Beispiel hauptsächlich Katarakt operieren oder eben vor allem konservativ eben tätig sind oder eben dann kleinere Augenstationen sozusagen führen, die dann idealerweise auch in Verbindung sind mit größeren Kliniken, die einfach weit weg sind, aber zumindest Vorarbeit und Nacharbeit leisten, wenn dann Teams von der Klinik kommen, dass dann eben schon eine gewisse Grundversorgung vor Ort ist und dann kommt ein Team, operiert auch vor Ort, bringt vielleicht auch noch mehr Augentropfen mit und kommt so alle 3 Monate und dann die Überbrückung kann dann, das muss dann nicht dort unbedingt immer ein Augenarzt sein. Natürlich wäre es gut und schön, aber eben wenn es insgesamt nicht genug gibt, macht es dann teilweise Sinn, eben auch andere Kader dann da auszubilden und einzuführen. Das hängt aber auch immer vom Land ab. Das ändert sich auch über die Zeit natürlich. Erfreulicherweise werden auch eben immer mehr Augenärzte ausgebildet. Die Zahlen haben sich auch schon verbessert, aber es ist immer noch ein Riesen Bedarf, aber da eben gibt es auch in der Richtung dort einiges.
Sie hatten vorhin gesagt, es gibt in Afrika circa 4 Augenärzte pro 1 Million Einwohner und in Deutschland je nach Schätzung 80 bis 100 Augenärzte oder Ärztinnen auf 1 Million.
Ja, also genau, da ist schon noch Luft nach oben und das merkt man dort schon noch.
Ja, dann erzählen Sie mal, genau. Unser Interview kommt jetzt hier auch zustande durch die Vermittlung der Christoffel-Blinden-Mission. Erzählen Sie mal, wie Sie mit denen über die Jahre zusammengearbeitet haben und was die für eine Rolle spielen in dieser ganzen Entwicklungsarbeit.
Ja, damals hatte ich meinen Facharzt hier an der Klinik in Freiburg gerade abgeschlossen und auch Professor Reinhardt, der Direktor der Augenabteilung, hat mich dann an die CBM vermittelt, weil ich das immer schon spannend fand und in dem Bereich arbeiten wollte und habe dann seit 2007 zunächst in Kenia 3 Jahre mit ihnen gearbeitet. Das war eben auf dem Land eine relativ große Klinik in einem kleinen Dorf, wo wir auch sehr viel operiert haben. Die Gegend war dicht besiedelt, weil die Leute hauptsächlich Ackerbau betrieben haben und dann durch die Erbteilung die Länder immer kleiner wurden und die Bevölkerungsdichte immer höher. Und dann anschließend noch 9 Jahre in Tansania. Das war dann eben das KCMC, eine Augenklinik als Teil von einer großen Uniklinik. Und auch da war ich dann über die CBM angestellt und hatte auch dann weiter immer Kontakt hier mit der Klinik für Augenheilkunde in Freiburg. Und jetzt arbeite ich in Teilzeit weiter wieder hier in Freiburg als Funktionsoberarzt im Glaukom-Team und eben auch weiter mit verschiedenen Projekten und Aktivitäten für die Christoffel-Blinden-Mission.
Das heißt, Sie pendeln durchaus auch mal von Freiburg nach Tansania.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein Privileg, weiter auch mit Kollegen dort in Kontakt sein zu können. Aber genau, das ist eine sehr gute, schöne Mischung aus Arbeit dann vor Ort dort und Arbeit auch hier. Als Familie leben wir jetzt auch hier in Deutschland.
Was würden Sie sich von Ihren Kollegen und Kolleginnen wünschen, wenn Sie jetzt jemanden motivieren könnten, damit einzusteigen oder Einsatz zu bringen? Was würden Sie denen raten? Was wird gebraucht?
Ja, also auch da gibt es keine universelle Lösung für jeden. Da müsste man sich dann eben auch unterhalten. Oder wir haben auch eben zum Beispiel über das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit oder eben die Christoffel-Blinden-Mission. Die DOG hat ja auch die Sektion Internationale Ophthalmologie, wo wir uns regelmäßig treffen. Es gibt eben einige Veranstaltungen, wo man sich zunächst mal informieren kann. Dann vielleicht auch einfach mal schnuppern kann, und dann Schritt für Schritt so sich einen Bereich suchen kann, wird uns natürlich sehr freuen, wenn sich mehr Leute auch engagieren. Aber es fängt natürlich ganz einfach an. Wer will, kann natürlich auch einfach finanziell ein Projekt unterstützen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, was irgendwie passt. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr hilfreicher Anfang.
Ja, können Sie da vielleicht noch irgendeine Zahl verraten im Sinne von, wenn man so und so viel spendet, kann man schon, was weiß ich, einen Katarakt operieren oder ein Glaukom oder so? Wie ist denn da das Verhältnis so?
Ja, also da gibt es, wie gesagt, auch verschiedene Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel bei der CBM, so über den Daumen rechnen wir mit 30 € pro Operation für einen Erwachsenen und 125 € für eine Operation von Kindern. Das ist halt meistens teurer, weil das unter Vollnarkose durchgeführt wird. Das sind so die groben Zahlen, die wir da verwenden. Aber auch das unterscheidet sich natürlich stark. Also, genau. Es gab auch, oder es gibt auch eben Kollegen, die auch dann Medizinstudenten vor Ort kennenlernen und dann in ihrer Ausbildung unterstützen, zur Fachärztin oder zum Facharzt für Augenheilkunde. Das finde ich persönlich eben Ausbildung auch immer einen sehr, sehr wichtigen und auch erfüllenden Bereich, sich zu engagieren.
Super. Ist jetzt wieder eine Zahlenfrage, aber wie viele afrikanische Kolleginnen haben Sie schon begleitet? Haben Sie da ungefähr noch einen Überblick?
Ja, also damals in Kenia, das war so eine Kurzausbildung für die Kataraktoperation, die wir da angeboten haben für Assistenzärzte in Nairobi, die dann quasi in verschiedenen Kliniken praktische Erfahrungen gesammelt haben. Da waren so gute 100, glaube ich, die ich dann da bei Operieren ausgebildet habe in Tansania dann für die, sage ich mal, komplette Facharztausbildung. Das waren zwischen 40 und 50 Augenärzte ungefähr. Natürlich habe ich da auch andere mit ausgebildet. Wir haben auch dort andere Kader mit ausgebildet, wo ich mit engagiert war. Aber jetzt sage ich mal die komplette Ausbildung so ungefähr. Genau, das war aber auch natürlich nicht ich allein. Wir waren dann auch ein Team, ein erfreulicherweise wachsendes Team aus tansanischen Kollegen. Wir haben dann eben auch zunehmend mehr Augenärzte ausgebildet. Es waren zeitweise damals nur 2 pro Jahrgang, bei eben 4 Jahrgängen. Jetzt, als ich das letzte Mal dort war, waren es insgesamt in den 4 Jahrgängen über 40 Auszubildende. Also da hat sich auch schon sehr viel getan. Auch das Team ist weiter gewachsen.
Ja, sehr schön. Das heißt, jeder Augenarzt, den man da an den Start bringt, hat eine Wellenwirkung.
Ja,
Das ist
das
sehr gut.
kann man so sagen. Ne?
Ja, herzlichen Dank, Herr Philippinen. Bedanke ich mich sehr für dieses Interview.
Ja, ich danke Ihnen sehr gerne.